Es gibt einen Satz im Neuen Testament, den wir, glaube ich, sehr schnell überlesen, der aber eine sehr tiefe Bedeutung hat. Ein fast unscheinbares Detail, aber mit einer enormen Botschaft. Im Matthäusevangelium und im Markusevangelium steht, in dem Augenblick, als Jesus vor den Toren von Jerusalem am Kreuz starb, da passiert ein paar hundert Meter weiter, mitten in der Stadt, etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Ich lese euch das eben vor. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Das war schon der Predigttext. Ich lese es nochmal. Jesus stieß einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Ein kaputter Vorhang ist für Matthäus und Markus so wichtig, dass sie ihnen ihre Evangelien schreiben, damit alle Welt davon weiß. Warum? Ich möchte euch so ein bisschen auf eine Gedankenreise durch die Bibel mitnehmen und hoffe, dass ihr am Ende der Predigt auch so ein bisschen darüber staunt, was für eine Bedeutung das hier hat. Wir gehen mal von Jesus aus, so knappe 1500 Jahre zurück. Da war es so, die Israeliten sind gerade von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Sie sind als ganzes Volk mit Mose als Anführer zum Berg Sinai in Arabien gezogen. Gott schließt einen Bund mit Israel, er will ihr Gott sein und sie sollen sein Volk sein. Und er gibt ihnen Gebote, die die Beziehung zwischen Gott und Menschen ordnen und gestalten. Und mehr noch, Gott sagt sinngemäß, ich will nicht einfach nur von Weitem zusehen, ich möchte nicht auf Abstand bleiben, sondern ich möchte mitten unter euch wohnen. Und zwar live, ganz real, ganz wörtlich gemeint. Und deswegen gibt Gott die Anweisung, baut mir ein Zelt, ein tragbares Heiligtum, sozusagen einen mobilen Tempel, den ihr auf eurer Wüstenreise ins gelobte Land mitnehmen könnt, von Station zu Station. Und in diesem Zelt werde ich mitten unter euch wohnen. Und gesagt, getan, die Israeliten bauen dieses Zeltheiligtum. Das ist die sogenannte Stiftshütte, steht in der Lutherbibel, oder auch das Zelt der Begegnung. Sie bauen es, um Gott zu ehren, aus den edelsten Materialien, aus Gold, aus Silber, Bronze, Akazienholz, Haut von Meeressäugetieren, Leinen, Purpur und so weiter, also richtig edel. Und als das Zelt eingeweiht wird, kommt aus dem Himmel eine Wolkensäule herunter, also eine sichtbare, physikalisch wahrnehmbare Gestalt Gottes. Die Erscheinung Gottes lässt sich nieder auf diesem Zelt und kommt in es hinein. Ja, Gott wohnt unter seinen Menschen, ganz wörtlich gemeint. Finde ich spannend. Einerseits sagt die Bibel, Gott ist allgegenwärtig, er ist an jedem einzelnen Ort im Universum zur selben Zeit. Aber in der Bibel passiert es immer wieder, dass Gott an einem bestimmten Ort oder Personen ist, wo er konzentriert anwesend ist. Im Paradies zum Beispiel lesen wir schon, da läuft Gott durch den Garten. Also muss er ja irgendwie eine körperliche Gestalt gehabt haben. Wir lesen öfter vom sogenannten Engel des Herrn, der erscheint. Wenn man im Kontext guckt, das ist dann ganz oft Gott selber. Oder da gibt es Naturerscheinungen, in denen Gott zu sehen ist und so weiter. Also er ist allgegenwärtig, aber auch immer wieder an bestimmten Orten besonders spürbar, besonders sichtbar. Da verdichtet sich so seine Gegenwart an einem bestimmten Ort. So auch hier in diesem Zelt. Ja, es gibt nur ein großes Problem. Gott ist vollkommen. Er ist rein. Er ist heilig. Er ist reine Güte, reine Liebe, reine Gerechtigkeit. Er ist reine Wahrheit und reine Schönheit. Und jetzt wohnt er mitten unter Menschen, die nicht vollkommen sind, die Sünde auf sich laden, die Schuld auf sich laden, die böse Dinge tun, die manchmal falsches Reden, falsches Denken, falsches Tun, die nicht immer liebevoll und gerecht sind. Und auch da ist die Bibel schonungslos ehrlich. Das bedeutet, Gottes Gegenwart ist für Menschen nicht nur ein Segen, sondern auch eine Gefahr. Ich gebe euch mal so ein paar Beispiele, wie Menschen in der Bibel reagieren, als sie in die Nähe Gottes kommen. Im Buch Richter zum Beispiel lesen wir von einem gewissen Manoach, der ist diesem sogenannten Engel des Herrn begegnet und hat erst danach verstanden, das war Gott selber. Und er sagt zu Tode erschrocken zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Der Prophet Jesaja hat so eine Vision im Inneren des Tempels, wo er Gottes Herrlichkeit sieht. Und er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Meine Augen haben den König, den Herrn gesehen. Oder die Israeliten am Berg Sinai, kurz bevor es die 10 Gebote gibt, da lesen wir, und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber das sahen, flohen sie. Und sie blieben in der Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Allein das Reden Gottes ist unerträglich für sie. Und es ist nicht nur im AT so, manche Leute sagen, ja, das war ja im Alten Testament, im Neuen Testament ist das ganz anders. Nein, es ist derselbe Gott. Und auch in der Offenbarung im letzten Buch, da schreibt zum Beispiel der Johannes, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist nicht, wie manche behaupten, dass er anbetend auf sein Gesicht sich runterneigt sozusagen. Nein, er fällt hin, weil diese geballte Gegenwart Gottes irgendwie zu viel ist. Ich glaube, die Menschen im alten Israel, die haben eines sehr gut verstanden. Gott ist absolut heilig. Und wenn dieser heilige Gott uns nahe kommt, dann sind wir Menschen in Gefahr. Denn seit wir Menschen von der Sünde infiziert sind, halten wir Gottes unmittelbare Gegenwart so nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal im Alten Testament diese ganzen Bestimmungen gelesen hat über die Opfer, über die Reinheitsvorschriften oder so. Das hat ja alles was damit zu tun, dass Gott eben in diesem Zeltheiligtum damals unter den Israeliten wohnte und diese Wohnung Gottes, die musste reingehalten werden. Also stellt euch die Sünde der Menschen wie so eine Art Luftverschmutzung vor, die sich sozusagen auf dieses Heiligtum drauflegte, auf Gottes Wohnung. Und es mussten Tiere geopfert werden, es mussten Riten vollzogen werden, damit diese Verunreinigung wieder beseitigt wurde, damit Gott auch weiter unter den Menschen leben konnte. Ja, und diese Vorschriften, die sind für uns heute manchmal so ein bisschen so ein Buch mit 7 Siegeln, wenn wir das lesen. Aber ich glaube, es gibt mindestens eine entscheidende Lektion, die wir auch heute noch davon lernen können. Nämlich diese Unterscheidung zwischen heilig und nicht heilig. Und dieses Verständnis dafür, dass Gott der absolut Vollkommene ist und dass nichts Unreines, dass nichts Sündiges in seiner Gegenwart Platz hat. Und damit ist nicht zu spaßen. Einer unserer Lehrer im Studium, der hat das mal mit einer Hochspannungsleitung verglichen und gesagt, der Mensch ist nicht gemacht, dieses Ding zu berühren. Das halten wir einfach nicht aus. Ja? Ich glaube, dieser Vergleich ist immer noch zu harmlos. Ich musste an ein christliches Lied denken, wo es heißt, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer, das mich als Sünder völlig vernichtet. Und das ist eigentlich auch noch zu schwach. Ich komme nochmal zu der Stiftshütte zurück, dieses Zelt der Begegnung. Ja, wie funktioniert das nun? Gott sagt, ich möchte euch nah sein, ich möchte unter euch sein. Aber wie kann das gehen, ohne dass sie alle vergehen, ohne dass sie alle sterben? Wie löst Gott das? Er wohnt in einem Hochsicherheitsbereich. Das ist der hinterste, der allerinnerste Raum dieses Zeltes, das sogenannte Allerheiligste. Hier steht die Bundeslade drin. Das ist ein vergoldeter Behälter aus Akazienholz. Da sind unter anderem die Steintafeln mit den 10 Geboten drin. Obendrauf ist ein Deckel mit 2 Engelskulpturen, die beschirmen mit ihren Flügeln diese Deckelplatte. Und da, wo diese Flügel sich berühren, da heißt es, da ist Gott. Er ist physikalisch anwesend in einer Wolkengestalt auf diesem Deckel, auf dieser Bundeslade. Dieser Raum, dieses Allerheiligste, ist dunkel. Es kommt nur spärlich Tageslicht rein. Es ist permanent verschlossen durch einen Vorhang. Niemand betritt jemals diesen Raum, außer einmal im Jahr am Versöhnungsfest. Da kommt der Hohepriester rein für ein bestimmtes Ritual. Und da gibt es strengste Zugangsregeln wegen der Lebensgefahr. Er und seine Familie müssen bestimmte Reinigungsriten durchlaufen. Er zieht eine besondere weiße Kleidung an, die nur für diesen Raum gedacht ist und nur für diesen Tag. Er darf auf keinen Fall der Bundeslade, wo Gott drauf ist, er darf auf keinen Fall zu nahe kommen, sie schon gar nicht berühren. Und er darf sie nicht einmal sehen. Er muss ein Weihrauchgefäß vorne in das Zelt hinstellen, damit der Weihrauch die Sicht vernebelt. Weil dann heißt es hier in 3. Mose 16, damit die Wolke vom Räucherwerk den Deckel bedecke, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Ja, also immer wieder dieses Thema, wir Menschen in Gottes Gegenwart ungeschützt, ungefiltert, ohne Vorsichtsmaßnahme ist lebensgefährlich. Unsere Seele, unser Körper halten das nicht aus. Und so steht dieses tragbare Heiligtum, diese Stiftshütte im alten Israel für zwei verschiedene Dinge. Einmal zeigt dieses Gebäude, Gott möchte den Menschen nahe sein. Er möchte nicht weit weg sein, er möchte in ihrer Mitte sein. Er möchte in diese Welt kommen und ganz nah bei uns wohnen. Aber es bleibt auch eine Barriere. Aus Liebe und aus Fürsorge sagt Gott, bitte bleib auf Abstand. Ihr könnt mir nicht nahe kommen, ohne zu vergehen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch manchmal so ein bisschen zwiegespalten bei diesem Satz, zu Gott kann ich so kommen, wie ich bin. Das ist richtig, wenn wir davon sprechen, dass ich vor Gott ganz echt sein kann, dass ich ihm alles sagen kann, dass ich mich so geben kann, wie ich bin, dass ich meine Schuld ehrlich eingestehen kann, dann ist das richtig. Aber wenn es um diese unmittelbare Gegenwart Gottes geht, dann ist doch irgendwie so ein tiefer Abgrund zwischen mir und Gott, wo ich nicht einfach so drüber kann und wo ich merke, ich kann nicht einfach so mich Gottes Gegenwart aussetzen, ohne zu vergehen. Auch das ist, was die Bibel sagt. Seitdem sind viele Jahrhunderte vergangen, seit dieses Ding gebaut wurde. Es gab viel Veränderungen. Irgendwann gab es dieses Zelt nicht mehr. Das wurde dann ein Tempel aus Stein. Der stand in Jerusalem. Er wurde zerstört, wurde wieder aufgebaut. Irgendwann ist die Bundeslade verschwunden. Keine Ahnung, wo sie hin ist. Aber eines ist geblieben. Zur Zeit von Jesus steht der mittlerweile zweite Tempel. Und etwas ist immer noch da und das ist dieses Allerheiligste, dieser innerste, dieser hinterste Raum, der für Gott reserviert ist. Und da ist immer noch der Vorhang vor, sozusagen der Sicherheitszaun zwischen Gottes Wohnung und dem Rest der Welt. Es gibt aber in dieser Zeit noch einen anderen Ort, an dem Gott wohnt und an dem er noch viel dichter und viel näher und vollkommener anwesend ist als im Tempel. Und das ist Jesus Christus. Von ihm heißt es nämlich am Anfang vom Johannesevangelium, das Wort Gottes wurde Fleisch, es wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Wisst ihr, was ich genial finde? Dieses Wort, Gottes Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wisst ihr, was das griechische Wort eigentlich heißt? Es zeltete unter uns. Gottes Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und mit dem Vorlauf, den ich gerade gemacht habe, versteht ihr diese Anspielung sicher? Jesus Christus ist die menschgewordene Stiftshütte, ja, das menschgewordene Zelt Gottes, der menschgewordene Tempel Gottes. Er ist Gott selbst, der als Mensch zu uns kommt und in dem seine Nähe konzentriert erfahrbar ist. Und wenn wir das alles so hören, ist vielleicht die Bedeutung von diesem Satz hier klarer, den wir ganz am Anfang gehört haben. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Von oben nach unten gerissen heißt, es ist kein Mensch, der das gemacht hat. Wenn ein Mensch das gemacht hätte, dann hätte der den Vorhang unten gepackt und auseinandergerissen. Das Ding hing in luftiger Höhe, da kam man so nicht dran. Es reißt von oben nach unten durch. Also es ist ein Wunder Gottes, was hier geschieht. Ich frage mich, ob in dem Moment irgendwelche diensthabenden Priester gerade im Tempel sind. Ist eigentlich ein ganz stiller Ort und auf einmal hörst du ein lautes Ratschen und weißt das gar nicht zuzuordnen, sagt die Bibel nicht, keine Ahnung. Ich habe mich so gefragt, was bedeutet dieser zerrissene Vorhang, warum ist das so wichtig? Ich glaube zum einen, ist es ein Zeichen für Gottes unermessliche Trauer und auch Wut über diesen furchtbaren Tod seines Sohnes. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, in der Bibel ist das Zerreißen der Kleider in der Kultur des alten Israels eine Geste des Entsetzens oder auch der Trauer. Also wenn dich was wirklich ins Herz geschnitten hat vor Trauer und von Schmerz, dann hast du deine Kleider hier am Kragen gepackt, einmal so wirklich ratsch auseinandergerissen. Und wenn das mit dem Vorhang im Tempel passiert, glaube ich, kann das bedeuten, es zerreißt Gott das Herz, als er seinen Sohn sterben sieht. Ich glaube, es bedeutet aber vor allem, jetzt ist durch Jesus der Zugang zu Gott endgültig offen für die, die zu Jesus gehören, für die, die ihn annehmen. Ich glaube, wir können nur verstehen, was für eine ungeheuerliche, weltverändernde Botschaft das ist, wenn wir verstehen, was für ein unendlich riesiger Unterschied zwischen Gott und uns besteht. Gott ist Gott, Leute. Es ist absolut richtig, dass wir von Gott als einem liebevollen Vater sprechen, als fürsorglichen Hirten und als treuem Freund. Das ist völlig richtig. Aber wir dürfen das nicht so einseitig tun, dass wir die andere Seite Gottes vergessen, die genauso in der Bibel ist. Gott ist ein heiliges, verzehrendes Feuer, dem wir uns nicht einfach so nahen können. Ein heiliges, verzehrendes Feuer, in dem wir vergehen. Wenn Gott ein gigantischer Ozean ist, dann sind wir ein kleiner Wassertropfen, der darin ganz verloren geht. Und diese beiden Seiten Gottes kommen zusammen in Jesus Christus. Er senkt nicht den Anspruch. Er drückt nicht ein Auge zu, sondern er sagt auch schonungslos Sünde, Falschheit, Bosheit, alles das, was mich unrein macht in Gottes Augen. Es sperrt mich aus von seiner Nähe. Und um ihm nahe zu kommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, muss ich erst gereinigt sein, ich muss geheiligt sein, ich muss freigesetzt sein von allem, was nicht zu Gott passt, damit ich in seiner Gegenwart nicht umkomme. Und das Wunderbare ist, er selbst ist es, der diesen Spalt zwischen uns überwindet. Er lädt uns ein, seinem Sohn Jesus zu vertrauen und auf ihn zu hören und ihm zu folgen. Und die Bibel verheißt uns, dass jeder, der sich entscheidet, der sich an Jesus halten will, der innerlich neu erschaffen wird. Der ist rein vor Gott, er ist vorbereitet für die Nähe Gottes, er ist beziehungsfähig mit Gott, er ist nähefähig mit Gott. Denn alles, was Gottes Nähe für mich gefährlich und zerstörerisch machen könnte, das hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz auf sich gezogen. Und es ist weg von mir. Wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann übereignet er, dann schenkt mir seine Vollkommenheit, mit der ich vor Gott bestehen kann. Ich kann ohne Angst, ohne Schaden zu nehmen, Gott gegenübertreten. Ich muss nicht mehr auf Abstand bleiben und ich muss Gottes Liebe nicht nur aus sicherer Distanz erleben, sondern Hebräer 4, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Ja, Gottes Thron ist so ein Bild für Gottes unmittelbare Gegenwart. Da darf ich jetzt hin, da bin ich jetzt zu Hause, denn Jesus hat diesen Weg für mich geöffnet. Durch Jesus bist du frei, mit deinem Gott hautnah für immer zusammen zu sein. Und nichts, nicht einmal ein Vorhang, ist noch zwischen euch. Der Vorhang ist gerissen, der Weg ist offen. Und dieser Weg heißt Jesus. Amen.